Ich durfte heute mich selber ankündigen als Prediger, weil Kevin ist heute in Ehingen, der hilft da aus, unterstützt da und predigt heute. Und Xenia ist ja gerade im Urlaub. Genau. Rainer, das ist unten in der Kinderkirche auch als Moderator, deswegen. Aber ist auch okay. Hey, ihr habt mir schon einige Punkte jetzt bei den Eindrücken vorweggenommen. Und ich werde sie einfach versuchen, nochmal aufzugreifen und einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit uns nehmen, diese Punkte anzuschauen. Ich möchte in diese Predigt heute auf Kevins Predigt von letztem Sonntag Bezug nehmen und das Thema noch so ein bisschen vertiefen. Kevin hat uns letzten Sonntag hineingenommen in diese Frage: Brauchen wir Gott, um glücklich zu sein? Braucht der Mensch Gott, um glücklich zu sein? Die Wahrheit ist, nein. Der Mensch braucht nicht Gott, um glücklich zu sein. Es gibt viele Menschen, die haben gar nichts mit Gott am Hut. Die gehen nicht in die Kirche, die beten nicht, die kennen Jesus vermutlich nicht mal so wirklich. Und die führen ein glückliches Leben. Und dann wiederum gibt es Christen, die haben Jesus erlebt, haben ihre Schuld vergeben und es macht den Eindruck, als ob sie ein sehr unglückliches Leben führen. So klar, es gibt mal Phasen irgendwie, wo Dinge passieren und es ist absolut auch da, Thema Trauer aber so im Gesamten meine ich jetzt, langfristig betrachtet. Wie kann das sein? Darf das sein? Das darf doch eigentlich nicht sein, oder? Darf man das sagen hier in der Kirche? Kevin auch schon die Frage gestellt letzten Sonntag. Was macht uns glücklich? Was sind Dinge, die uns glücklich machen? Ist es vielleicht Geld, was uns glücklich macht? Auch nicht wirklich, oder? Auch nicht so ganz. Ich durfte letzte Woche für ein paar Tage zwei gute Freunde in Helsinki in Finnland besuchen. Und es sind meine ehemaligen WG-Mitbewohner aus meiner Zeit in Sydney am Hilton College, mit denen ich zusammen in einer WG gewohnt habe. Und die wohnen jetzt auch, sind zwei Finnen, die wohnen beide in Helsinki, auch zusammen in einem Apartment in der WG. Und so durfte ich bei ihnen im Wohnzimmer übernachten, crashen und hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Das Wetter war gigantisch. Und so waren wir auch am Meer, am Strand und sind da baden gegangen, wunderbare Erfrischung. Und so saßen wir am Strand und plötzlich fuhren so zwei Jetskis auf dem Wasser. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Und es sah so aus, als ob diese Menschen, das habe nicht ich gemacht, nur ein Beispielbild, aber es sah so aus, als ob diese Menschen auf den Jetskis echt viel Spaß hatten, wirklich Freude hatten. Und ich habe dann meine zwei Freunde gefragt, die wohnen ja da auch am Meer, so, hey, ist voll cool, ihr wohnt am Meer, habt ihr auch einen Jetski? Zu meinem Bedauern war die Antwort leider nein, sie haben keinen Jetski, das können sie sich nicht so wirklich leisten. Und schade, es war irgendwie so ein kleiner Traum auch von mir, irgendwann mal Jetski zu fahren, so ein paar Minuten darauf zu cruisen. Muss ich noch ein bisschen warten, geduldig sein, aber ist okay. Die Wahrheit ist, Geld macht nicht glücklich. Aber mit Geld kann ich mir einen Jetski kaufen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du schon mal Menschen gesehen, die auf dem Jetski unglücklich sind? Okay, Spaß beiseite. Der Mensch, er braucht Gott nicht, um glücklich zu sein. Und vielleicht erinnerst du dich an das Gleichnis, was Kevin letzten Sonntag erzählt hat, über den Mann, der den Schatz im Acker findet. Wenn du dich nicht mehr erinnerst, wenn du nicht mehr weißt, um was es geht, hör dir gerne die Predigt von Kevin von letzter Woche an. Dieser Mann, der diesen Schatz im Acker findet, er brauchte diesen Schatz nicht, um glücklich zu sein. Dem ging es gut. Der hatte ausgesorgt. Wir kennen nicht genau seine Umstände, aber ich würde mal behaupten, er brauchte diesen Schatz nicht, um glücklich zu sein. Aber als er diesen Schatz gesehen hat, und wir wissen, dass dieser Schatz für Gott steht, für Jesus, für das Gnadengeschenk, das er uns gemacht hat, als er diesen Schatz gesehen hat im Acker, da war es das Kostbarste und Wunderbarste, Schönste, was er bis dahin je in seinem Leben gesehen oder entdeckt hat. Und für ihn war es gar keine Frage, es war überhaupt keine Überlegung, sein altes Leben, seinen alten Besitz quasi herzugeben, für diesen Schatz zu opfern, weil dieser Schatz so unfassbar kostbar ist und so wertvoll ist. Also warum ist dieser Schatz im Acker so von Bedeutung? Und warum sollten wir ihn unbedingt finden? Und warum wünschen wir uns auch, dass die Menschen in unserem Umfeld, die vielleicht diesen Schatz noch nicht entdeckt haben, und auch darüber hinaus, wir wünschen uns, dass diese auch diesen Schatz entdecken In dieser Predigt möchte ich dir die Frage stellen, was ist dein größtes Glück und was ist dein größter Schatz? Ich glaube, vielleicht gibt's Menschen hier, die Jesus noch nicht so wirklich kennengelernt haben. Und wenn wir davon sagen, dass das Gott unser Schatz ist, dass Jesus unser Schatz ist, dann würden diese vielleicht behaupten, also ich habe Dinge, die mich im Leben glücklich machen, aber Jesus ist jetzt nicht dieser Schatz oder nicht dieses Glück in meinem Leben. Und es ist vollkommen okay. Vielleicht gibt es andere, gibt es hier, die sagen würden, hey Jesus, boah, ich bin so geflasht von Jesus, der hat mein Leben komplett verändert, der hat meine Schuld vergeben, der hat mir Freude geschenkt, der hat mir die Identität zugesprochen, Wert zugesprochen, der hat mich berufen, der hat Gaben in mich hineingelegt und du bist voll on fire für Jesus und würdest sagen, hey Jesus, das ist mein größter Schatz, mein größtes Glück. Und vielleicht gibt es auch Christen hier, die im Laufe der Zeit in ihrem Glauben etwas trocken geworden sind oder lauwarm geworden sind. Und theoretisch würdest du schon sagen, ja, Jesus ist mein größter Schatz, Gott ist mein größtes Glück. Aber du doch merkst, dass viele andere Dinge in deinem Leben einen sehr hohen Stellenwert haben und dein Glück sehr, sehr abhängig machst von anderen Dingen in deinem Leben. Also was ist unser größter Schatz im Leben? Jeder hat diese Schätze oder diesen Schatz. Ich möchte ein bisschen woanders einsteigen. Jeder Mensch auf dieser Welt, egal wo du herkommst, egal in welchem Land du geboren wurdest, egal welche Hautfarbe, egal ob Mann oder Frau, egal welchen Beruf du ausübst oder wie viel Geld oder wie wenig Geld du auf dem Konto hast, jeder von uns wurde im sogenannten Imago Dei geschaffen. Das ist das Ebenbild Gottes. Jeder von uns wurde im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir lesen das in 1. Mose 1, 27, ganz am Anfang im Schöpfungsbericht. Und da steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wisst ihr, wenn in der Bibel etwas dreimal wiederholt wird, dann hat es eine besondere Bedeutung. So auch zum Beispiel in Offenbarung 4, wo die Ältesten singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig. Das hat eine besondere Bedeutung. Das wäre auch jetzt eine ganz andere Predigt und es soll uns auch zu denken machen, dieses heilig. Aber so sehen wir auch hier, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und genau das macht uns wertvoll. Wir alle sind im Ebenbild Gottes geschaffen, sind Menschen in der Kirche, Menschen außerhalb der Kirche, jeder Mensch auf dieser Welt, wir wurden im Ebenbild Gottes geschaffen, wir tragen dieses göttliche Bild in uns und er ist derjenige, der unseren Wert bestimmt. Es ist nicht unser Job, es ist nicht unsere Freunde, unsere Familie, unser Status, all das bestimmt nicht deinen Wert, sondern es ist Gott, der unseren Wert bestimmt. Darauf beruht auch irgendwo unser Grundgesetz in Deutschland. So, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch ist wertvoll. Wir alle sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist die Wahrheit. Aber es ist auch nicht die ganze Wahrheit. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva. Hast du bestimmt schon mal gehört. Die anderen öfters, die anderen vielleicht weniger. Wir kennen, dass Gott Adam und Eva in dieses Paradies setzt und sie leben im totalen Überfluss. Sie haben genug zu essen. Sie sagen, alles wunderbare Bäume, verschiedene Früchte, verschiedene Gaben, wo sie von kosten dürfen, wovon sie sich ernähren dürfen, wo sie sich drum kümmern dürfen. Und Gott sagt, eine Regel, eine Grenze setze ich euch. Ein Baum, von dem ihr nicht essen solltet. Und wir wissen, wie es weitergeht, wo der Teufel hineinkommt und sie versucht Adam und Eva und sagt, hey, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr wie Gott sein. Dann werdet ihr wie Gott sein. Und wir wissen, Adam und Eva, sie aßen von dieser Frucht und mit diesem Ungehorsam gegenüber Gott kam die Sünde in diese Welt. Und mit der Sünde, die in die Welt kam, kamen viele Konsequenzen, viele Folgen in diese Welt. Unter anderem, ja, dass wir heute Krankheit und Leid und all das erleben und auch ja, so all das, was wir auch gar nicht so begreifen können. Und eine Folge von dieser Sünde, die hineinkam, ist auch die sogenannte Erbsünde. Die Erbsünde, die jeden von uns betrifft. Wir alle werden mit der sogenannten Erbsünde geboren. Wir alle sind als Sünder geboren. Was bedeutet die Erbsünde? Genau, ich habe euch dazu ein Zitat oder eine Zusammenfassung mitgebracht. Christopher Ewan, ein Autor, der schrieb in seinem Buch Heilige Sexualität, schrieb er Folgendes zur Erbsünde und er fasst es wunderbar zusammen. Ihr könnt mitlesen. Die Erbsünde ist vielmehr eine Verschmutzung und Korruption unserer gesamten Natur und stellt somit eine Verzerrung des Bildes Gottes dar, also dem Ebenbild Gottes, in dem wir geschaffen sind. Die Sünde hat unsere grundsätzliche Ausrichtung von Gehorsam zu Rebellion verändert. Die Erbsünde ist aber nicht, wer wir sind, sondern sie ist vielmehr eine durchdringende Verschmutzung unserer wesentlichen Identität. Anders ausgedrückt, sie ist, wie wir sind. Sie, die Erbsünde, sie ist so entscheidend, weil man nur, wenn man versteht, dass die Erbsünde alles durchdringt, die Notwendigkeit begreift, dass der Mensch von Neuem geboren, erlöst und in Christus erneuert werden muss. Wir alle wurden geschaffen, um Gott als unser höchstes Gut zu begehren. Aber wegen der Verdorbenheit durch die Erbsünde wendet sich unser Verlangen von Gott ab und richtet sich auf andere Objekte. Deshalb begehren wir nun das Geschaffene mehr als den Schöpfer. Die Erbsünde ist also eine Manipulation, eine Verzerrung unseres Ebenbildes, des Ebenbildes Gottes, in dem wir geschaffen worden sind. Sie ist nicht, wer wir sind, aber sie ist, wie wir sind. Dass wir nicht mehr so gehorsam sind, sondern mehr in Rebellion Gott gegenüber uns ausdrücken oder leben. Wir sehen das auch in ein paar Bibelversen. Es gibt einige dazu, ich möchte drei Stück vorlesen. Markus 7, da steht: Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Oder König David schreibt im Psalm 51, Vers 7, ich bin als Sünder geboren. So David ist, er ist geboren mit dieser Erbsünde, mit der Sünde. Oder Römer 5, da fasst es Paulus ganz gut zusammen. Römer 5, Vers 18. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen. Die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Ohne Jesus, ohne sein Erlösungswerk, sind wir vollkommen verloren. Du und ich, wir sind es nicht würdig, in dieses Geschenk, wir sind es nicht würdig, in Gottes Gegenwart zu kommen. Dieses Geschenk, es ist nicht eine Errungenschaft von mir, weil ich so gute Taten vollbringe. Ich kann nichts für dieses Geschenk tun, sondern dieses Geschenk, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Wir alle, ohne Jesus, wir alle sind verloren, ohne sein Erlösungswerk. Keiner von uns kann sich alleine retten. Keiner von uns kann dafür etwas tun. Und vielleicht denkst du, es ist jetzt nicht so die klassische Ermutigungspredigt. So, wir sind alle verloren ohne Jesus. Wir sind alle dem Tod eigentlich ausgeliefert. Aber gleichzeitig denke ich mir, es ist die größte Ermutigung überhaupt. Es ist die hoffnungsvollste Botschaft überhaupt, weil ja, wir sind verloren ohne Jesus. Wir sind alle dem Tod ausgeliefert. Es gibt einen einzigen Ausweg. Und dieser Name ist Jesus Christus. Amen. Jedes Jahr im Juni und so auch jetzt diesen Monat im Juni wurde der sogenannte Pride Month gefeiert. Es ist der Monat, wo von der LGBTQ-Bewegung das gefeiert wird. Pride heißt, ist Englisch und heißt Stolz. Wo gefeiert wird, stolz zu sein auf seine Identität, stolz zu sein darauf, was man tut, stolz zu sein, anders zu sein, stolz darauf zu sein, wen man liebt. Und wisst ihr, ich persönlich, wenn ich die Bibel lese, wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, auf was ich stolz bin. Tobi Teichen hat in seiner Predigt von letzten Sonntag im ICF München gesagt, wenn wir auf die falschen Dinge stolz sind in unserem Leben, dann haben wir es mit zwei Feinden zu tun. Der eine Feind ist der Teufel, den haben wir sowieso alle zum Feind. Manchmal tarnt er sich als Freund und als Freudengeber, aber er ist unser Feind. Johannes 10, Vers 10 verrät uns, er kam, um zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Und der andere Feind, wenn wir auf die falschen Dinge stolz sind, ist niemand anderer als Gott. Und vor ihn möchte ich, mit dem Teufel als Feind ist okay, aber Gott möchte ich nicht als Feind haben. Warum sage ich das? Wir lesen zum Beispiel in Jakobus 4, Vers 6, Gott stellt sich dem Stolzen entgegen. Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Sprüche 8, Vers 13, alle, die den Herrn achten, hassen das Böse. Deshalb sagt Gott, deshalb hasse ich Hochmut, Stolz, ein Leben voller Unrecht und Lüge. Sprüche 29, 23, Hochmut endet in Erniedrigung, aber Demut bringt Ehre. Ihr Lieben, lasst uns vorsichtig sein, worauf wir stolz sind in unserem Leben. Lasst uns vorsichtig mit dem Stolz umgehen in unserem Leben. Vorhin haben wir es gehört in dem Eindruck, ich, es geht um mich, ich will. Lasst uns vorsichtig sein mit unserem Stolz in unserem Leben. Wisst ihr, immer da, wo Menschen sich über Gott erheben, wo sie versuchen, auch teilweise selbst Gott zu sein, wo sie stolz darauf sind, wer sie sind und was sie alles machen und dass sie anders sind, oder wo Menschen auch Gott nicht brauchen, wo sie ihn außer Acht lassen, wo sie stolz sind auf ihre Gottlosigkeit, da laufen Dinge früher oder später aus dem Ruder. Weil du dir damit nicht nur einen Feind machst, sondern du machst dir Gott selber als Feind. Wir haben Jesus gesehen als der Sohn Gottes, der auf die Erde kam als Mensch, dem alle Autorität gegeben worden ist. Jesus, er wäre die eine Person, der eine Mensch, der wirklich hätte stolz sein dürfen auf wer er ist, weil er der Sohn Gottes ist und auf was er tut. Aber welchen Weg hat Jesus gewählt? Hat er den Weg des Stolzes gewählt? Er hat den Weg der Demut gewählt. Tobi Teichen sagte auch, hey, wir sollten nicht den Pride-Mann feiern, wir sollten den Humility-Mann feiern. Wir sollten den Demutsmonat feiern. Hey, lasst uns demütig sein. Gott gibt uns eine Sache, worauf wir wirklich stolz sein dürfen. Ich habe den Bibelvers euch jetzt nicht mitgebracht. Und er sagt, hey, seid darauf stolz, was Gott in eurem Leben tut. Wir dürfen stolz sein auf das Erlösungswerk Jesu. Wir dürfen stolz sein auf die Gnade, die er uns schenkt. Darauf dürfen wir wirklich stolz sein. Aber warum sollen wir nicht auf uns selber stolz sein? Auf das, was wir tun, auf das, wer wir sind. Eigentlich ganz simpel, würde ich sagen, weil du und ich, wir zu 100% abhängig sind von Jesus. Weil du und ich den Tod verdient haben. Weil du und ich ohne Jesus nichts wirklich Bleibendes in diesem Leben erreichen können, das wirklich einen Unterschied macht, weil du und ich zu 100% abhängig von Jesus sind und wir deshalb nicht stolz auf uns sind, sondern stolz auf Jesus sind, was er vollbracht hat am Kreuz vor 2000 Jahren. Du und ich, wir haben Gott enttäuscht. Wir waren ihm untreu, immer wieder. Auch jetzt, vielleicht definitiv bevor du Christ wurdest, warst du Gott untreu, hast du ihm nicht gehorsam gezeigt. Aber auch jetzt als Christen, wir sind Gott immer wieder untreu, wir sind Gott immer wieder ungehorsam. Oder wer von uns kann sagen, hey, ich bin heute hier ohne Schuld. Ich begehe kein Vergehen mehr vor Gott. Ich hoffe, es geht keine Hand hoch, weil das wäre stolz. Wir sind von Jesus abhängig, wir sind von seiner Gnade abhängig, von seinem Geist, der uns leitet, der uns hilft, seine Gebote zu halten. Wir haben Menschen verletzt. Und wisst ihr, du und ich, wir sind auch nicht besser als Menschen außerhalb der Kirche hier. Wisst ihr, oft als Christen, irgendwie passiert es auch so leicht, dass man auf Menschen mit einem anderen Lebensstil, die vielleicht auch andere Werte haben, wie wir unsere christlichen Werte haben, wir schauen auf sie herab und sagen, oh, guck mal die an und diese Gottlosigkeit und wir schauen auf sie herab und aber wisst ihr, hey, wir sind alle zu 100% von Gottes Gnade abhängig. Lasst uns aufpassen, auf andere Menschen nicht niederzuschauen, sondern wissen, hey, danke Gott, dass du mich errettet hast. Ich habe nichts dafür getan, ich habe das nicht verdient, aber du, Gott, schenkst mir deine Gnade. Lasst uns aufpassen damit, dass wir nicht auf Menschen herabschauen, wenn Menschen den Pride Month feiern oder wenn manche Menschen einfach einen anderen Lebensstil haben, wie es unseren Werten hier entspricht. Lasst uns nicht für was Besseres halten. Wir sind zu 100% abhängig von Jesus. du, ich, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, Menschen in der Kirche oder Menschen außerhalb der Kirche, spielt keine Rolle. Wir alle sind abhängig von seiner Gnade. Seine Gnade, seine Vergebung, sie ist der größte Schatz, den es zu finden gilt. Wir können ihn uns nicht verdienen. Wenn du regelmäßig Sonntag in den Gottesdienst kommst, wenn du treu deinen Zehnten gibst oder wenn du Menschen hilfst, die deine Hilfe brauchen. Wir können uns diese Gnade nicht verdienen. Es ist kein Regelwerk, das wir einhalten und dann sind wir gerecht gesprochen vor Gott. Es ist rein seine Gnade, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und wisst ihr, wir fangen dann an, uns über andere zu erheben, wenn wir vergessen oder wenn wir es für selbstverständlich halten, was Jesus für uns getan hat, was das Kreuz eigentlich bedeutet für dein und mein Leben. Unser Glaube fängt dann an, lauwarm zu werden, wenn wir dieses Erlösungswerk Christi für selbstverständlich halten, für nicht mehr so den größten Schatz in unserem Leben sehen. Gott hat uns errettet. Er hat uns das größte und das allerbeste Glück geschenkt, den allergrößten Schatz, den es zu entdecken gibt. Ohne ihn, und ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber ich möchte es wirklich zum Punkt bringen. So ohne diesen Schatz, ohne diese Gnade, wir sind verloren. Wir sind dem Tod ausgeliefert. Kein Mensch kann vor dem Tod fliehen. Er kommt auf uns zu. Aber wisst ihr, Gott hat uns nicht nur das größte Geschenk gemacht, indem er uns errettet, indem er für unsere Schuld bezahlt. Gott gibt uns so, so viel mehr. Er schenkt uns seine Gnade. Er gibt uns Menschen Wert. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir dürfen unseren Wert nicht abhängig machen von der Welt, sondern Jesus bestimmt unseren Wert. Gott bestimmt unseren Wert. Wir sind so wertvoll wie der Preis, der für uns bezahlt wurde, nämlich das Leben von Christi. Das ein Leben für dich gegeben wurde. Er gibt uns Identität. Er sagt uns, wer wir sind. Er kennt uns besser, als wir selber uns kennen. Er kümmert sich um unsere Situation. Wir können mit unserem Gebetsliegen zu ihm kommen. Er füllt jeden Mangel in unserem Leben. Er segnet uns. Wir dürfen uns geliebte Kinder Gottes nennen. Wir sind Teil seiner Familie. Wir sind Miterben Christi. Und ich könnte jetzt hier noch weitermachen, was wir alles für einen Schatz, nicht nur diesen Errettungsschatz, sondern schon diesen gesamten Schatz, den wir haben in Gott. Deshalb nochmal die Frage, was ist dein größtes Glück? Ist Jesus dein größtes Glück? Ist Gott dein größter Schatz in deinem Leben? Und ich wünsche mir, dass wir ehrlich sind hier. Wir dürfen hier ehrlich sein, wirklich. Und wenn du vielleicht sagst, so, hey, ehrlich gesagt, Jesus ist nicht mein größter Schatz. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, da möchte ich die Frage stellen, warum ist Jesus nicht dein größter Schatz? Warum machen wir es von so vielen Dingen abhängig in unserem Leben, unser Glück, unsere Freude? Wisst ihr, wir können viele Jahre Christ sein, aber wir können unsere Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber total irgendwie abstumpfen und irgendwie trocken werden. Ach, die Predigt, das Thema, das habe ich schon ein paar Mal gehört, brauche ich heute nicht zu hören. Ich glaube nicht, dass da Gott nochmal spricht heute. Oder ach, wenn der predigt, ach, da hat Gott noch nie so wirklich zu mir gesprochen. Hey, lass uns aufpassen mit solchen Aussagen. Ich glaube, dass die Erkenntnis, die Gott uns schenkt, noch nicht am Ende angekommen ist. Und dass für jeden von uns hier im Raum heute noch ein Stück weiteres Erkenntnis Gott da hat, wo wir ihn erleben dürfen. In Offenbarung 2 wird dieses Thema thematisiert, Vers 4 und 5. Da sagt Jesus, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn, sonst werde ich kommen und dein Leuchter von seinem Platz stoßen. Jesus spricht hier zu der Gemeinde. Wisst ihr, das Geniale an Jesus ist, es gibt viele geniale Sachen an Jesus, aber eine geniale Sache an Jesus ist, er gibt uns immer wieder Möglichkeiten zum Umkehren. Er gibt uns immer wieder neu die Möglichkeit, empfängt er uns mit offenen Armen, sagt, hey, komm an, ich nehme dich an die Hand. Ich weiß, du bist ein bisschen abgedriftet, ich weiß, du hast mich enttäuscht, du warst mir nicht gehorsam, aber ich bin hier und empfängt uns mit offenen Armen. Deshalb meine Frage an dich, an uns heute Morgen. Wann war das letzte Mal, als du Offenbarung über die Gnade Gottes hattest? Als du Offenbarung, Erkenntnis, neue Erkenntnis über seine Liebe empfangen hast? Wann war vielleicht das letzte Mal, als du so symbolisch auch auf die Knie gegangen bist oder gar nicht anders konntest, weil diese Gnade dich einfach überwältigt hat, weil sie absolut überwältigend ist. Diese Liebe, dieses Geschenk, was Gott uns macht, hey, es muss uns irgendwann mal wieder auf die Knie bringen. Oder wann kamen es vielleicht das letzte Mal die Tränen, weil du so ergriffen wurdest von dieser Liebe? Hey, Jesus ist das größte Geschenk und ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist diese Erkenntnis, diesen Schatz im Acker, es gilt, ihn ein Leben lang zu ergründen und zu verstehen und Erkenntnis darüber zu empfangen. Ich glaube, wir werden erst volle Offenbarung darüber empfangen und es voll verstehen, was das Kreuz eigentlich bedeutet, wenn Jesus zurückkommt und wir unsere Herrlichkeit mit ihm verbringen dürfen. Jesus ist das größte Geschenk auf dieser Welt. Sind wir uns dessen bewusst? Oder ist es vielleicht unser Glück, das Haus, in dem wir leben, den Garten, den wir haben dürfen, deine Familie, deine Ehepartner, deine Karriere, dein Job? Das sind alles schöne Dinge, das sind alles wunderbare Dinge, die wir nicht missen möchten, aber was ist dein größter Schatz in deinem Leben? Wir können es so schnell von anderen Dingen abhängig machen. Was ist dein größtes Glück? Vor ein paar Jahren, da hat meine damalige Freundin mit mir relativ unerwartet Schluss gemacht. Und das hat mich ziemlich getroffen. Das hat mich ziemlich mein Herz verletzt. Und es war eine gute Woche, wo ich eigentlich irgendwie so größtenteils im Bett lag und gebrochen irgendwie war, emotional und tausende Emotionen und Gefühle so durch mich durchgingen von gebrochen sein, von enttäuscht, von Liebe, die da nicht da war, von ja, Verletzung, von Sinnlosigkeit über. Und ich habe an Gott festgehalten und hatte natürlich auch Momente, wo ich so Gott gesagt habe, hey Gott, wieso lässt du sowas zu? Und es ist doch einfach Kacke. Aber ich kann mich erinnern an den Moment, wo ich auch weiter Lobpreis gemacht habe und wo ich auf dem Boden lag. Und ich habe ein Lied gehört, wo es über Gottes Liebe ging und es war damals auch mal einer meiner Lieblingslieder und habe das Lied schon 100 Male gehört. Und das wird darüber gesungen, wie Gottes Liebe groß ist und wie er uns liebt. Und auf einmal in meinen Gefühlen von gefehlter Liebe, von ich fühle mich nicht geliebt, ergreift mich Jesus und mein ganzer Körper fängt an zu zittern, zu vibrieren irgendwo und diese Liebe umgibt mich und ich darf diese Liebe erfahren und ich merke, hey, da ist dieser unfassbare Gott. Und egal, ob Menschen mich lieben oder mich nicht lieben, dieser Gott, er wird mich niemals enttäuschen. Seine Liebe, sie ist immer da für mich. Und mir kamen die Tränen und ich musste weinen und das kann man gar nicht so genau beschreiben, was da in meinem vorgeht. Ich habe da auch nicht die Worte zu, aber diese Momente, die sind so kostbar und sie verändern alles. Und wir brauchen diese Momente in unserem Leben. Vor ein paar Wochen, es war ein ganz normaler Sonntagmorgen, wo ich einfach Zeit im Gebet verbracht habe, wo ich Gott gepriesen habe und gebetet habe. Und auf einmal bin ich auf den Knien und ich merke, ich bin nicht würdig, in seiner Gegenwart zu stehen. So, ich bin nicht würdig. Und gleichzeitig habe ich gemerkt und hat mich das ergriffen, Gott macht mich würdig. Und er schenkt mir dieses Geschenk. Und es ist das Größte, es ist völlig egal, was gerade in meinem Leben sonst noch so passiert, aber dieser Moment, mir kamen wieder die Tränen und es ist unfassbar, es ist das Größte, was wir haben dürfen, dass Gott unser Leben rettet. Jesus, er macht uns zu Kinder Gottes. Römer 8, da steht, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wir gehören zu seiner Familie. Wir dürfen zu seiner Familie gehören. Es ist nicht unfassbar, was Jesus hier macht, was er getan hat für uns. Wisst ihr, bei diesem ganzen Erlösungswerk geht es nicht nur um das jetzige Leben hier, sondern es geht um die Ewigkeit. Und es muss uns bewusst sein, es geht um die Ewigkeit. Denn früher oder später muss sich jeder Mensch mit dieser Frage beschäftigen, hey, was passiert nach meinem Tod? Was passiert mit mir nach meinem Tod? Ist da ein großes Nichts? Ist da eine Ewigkeit? Ist da Himmel oder Hölle? Jeder muss sich diese Frage stellen. Wir haben als Mensch geschafft, dass wir das Leben verlängern können, aber wir haben es noch nicht geschafft, dass wir den Tod aufhalten können. Und wisst ihr, wir als Christen, wir dürfen die Gewissheit haben, hey, ich brauche keine Angst haben vor meinem Tod. Ich weiß, es kann uns Sorgen machen, es kann uns Angst machen, aber wir als Christen, wir dürfen die Gewissheit haben, ich brauche keine Angst haben vor dem Tod, weil ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand und ich darf mich, das ist irgendwie crazy, aber man darf sich freuen auf diese Zukunft, weil wir wissen dürfen, hey, das beste Leben, die beste Zukunft, sie liegt vor uns. Sie kommt in der Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes verbringen. Und das darf uns Freude machen. Das muss uns Freude machen. Wir haben die allerbeste Zukunft vor uns. Und genau dieser Punkt eben mit der Ewigkeit, der muss uns Freude machen. Wisst ihr, ich kenne, ja, es sind so viele Christen irgendwie, wo du denkst, hey, wo ist die Freude in deinem Leben? Und ich weiß, es gibt Gründe, wo wir echt traurig sein müssen und dürfen und es ist auch nicht alles immer gut, aber deine innere Freude, und ich musste echt auch mal, Anne, du hast heute Morgen im Gebet so schön gesagt, wo ich gefragt habe, hey, wie geht's dir? So, ja, es ist nicht alles super, aber ich habe, innerlich geht's mir super. Innerlich bin ich von Freude erfüllt und Anne ist da so ein wunderbares Vorbild für mich, was auch geistliche Reife bedeutet, weil Anne, ich habe dir auch aus dir noch nie ein meckerndes Wort gehört, wo du dich über Situationen beschwerst, wo du irgendwie dich über Leute lässest oder so, sondern immer wenn man dir begegnet, du hast ein Lächeln für einen da, du hast eine innere Freude, die du ausstrahlst und das ist für mich eine hohe Geistlichkeit, die du ausstrahlst und die du lebst. Und ich weiß, dein Leben ist nicht einfach, aber du behältst diese innere Freude, diese Zuversicht, diese Hoffnung, diese Nachricht, die wir da haben, hey, es ist die beste auf der Welt, es ist die hoffnungsvollste auf der Welt. Und diese Nachricht, lass uns nicht so egoistisch sein und diese Hoffnung, diese Nachricht, die Freude, die uns füllt, für uns behalten. Die Welt braucht diese Nachricht. Es ist so viel Hoffnungslosigkeit da. Die Welt braucht diese Hoffnung, die Welt braucht diese Nachricht. Lass unseren Nachbarn, lass anfangen, für unsere Nachbarn zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Für den Arbeitskollege, der dir Gott aufs Herz legt. Lass uns anfangen, für sie täglich zu beten. Und vielleicht schenkt Gott, ich bin mir sicher, Gott schenkt dir in vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monaten, schenkt dir Gott eine Möglichkeit, mit dieser Person zu sprechen. Und irgendwie kommt ihr auf Jesus. Und ihr habt eine Möglichkeit, sie vielleicht hier in die Alpkirche einzuladen. Und die Person gibt ihr Leben Jesus und fängt ein neues Leben an, ist errettet. Hey, lass uns dafür einstehen, lass uns dafür brennen, diese Nachricht hinauszubringen. Wir haben die allerbeste Zukunft vor uns. Wir dürfen jetzt schon von dieser Herrlichkeit ein Stück kosten. Wir dürfen jetzt schon von dieser Freude profitieren, die Gott in uns hineinlegt. Ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir singen jetzt gleich noch zwei Lieder. Das erste passt ziemlich gut zu der Predigt. Ich möchte noch zwei Verse vorlesen aus Markus 6, Vers 31 und 32. Und da sagt Jesus, kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Ist das nicht crazy? Dass selbst Jesus diesen Alltagstrubel erlebt hat, wie wir ihn heute auch leider zu viel erleben. So viele Termine, so viele To-Dos, so viele Dinge. In dem ganzen Trubel können wir so leicht missachten oder verpassen, was Jesus eigentlich vorhat mit uns. Dass er uns an die Hand nimmt und sagt, hey, come on, lass uns einen Ort suchen, wo wir zu zweit sind. Wo du und Jesus alleine seid, wo du dich füllen lässt von seiner Gnade, wo du dir an seiner Gnade genügen lassen darfst. Wo du dich von seiner Freude ganz neu erfüllen lassen darfst. Wo ist dieser Ort in deinem Leben mit Jesus? Ich glaube, wenn wir diesen Ort missachten, dann wird unser Glaube lauwarm, dann wird unser Glaube trocken und dieses Erlösungswerk, dann, wenn wir diesen Ort missachten, dann ist der größte Schatz in unserem Leben nicht mehr Jesus. Er hat uns erlöst für die Ewigkeit. Es ist das größte und es ist das beste Geschenk aller Zeiten. Und es ist das Geschenk, wofür es sich lohnt, mit dem Leben einzusetzen. Wir haben das vorhin gehört, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir Gott hinzutun. Es ist das Geschenk, es ist der größte Schatz, für den es sich lohnt, mit deinem Leben dich einzusetzen. Es ist das, was einen Unterschied macht auf dieser Welt. Und Lobpreis, darfst gerne schon ein bisschen spielen im Hintergrund. Und ich lade euch ein, lass uns zum Schluss einfach zusammen aufstehen, wenn du kannst. Und lass uns die Augen mal schließen. Ein bisschen Privatsphäre. Was ist dein größter Schatz? Was ist dein größtes Glück? Vielleicht sagst du, war dieses Glück mal Jesus. Aber irgendwie einige Zeit ist vergangen und irgendwie fühlt sich dein Glaube nicht mehr so lebendig an. Dir ist gar nicht mehr so bewusst, was das Kreuz eigentlich für dich bedeutet, was es wirklich bedeutet. Oder vielleicht war dieses Glück Jesus noch nie. Du hast über diesen Jesus so, wie ich heute erzählt habe, noch nie so wirklich drüber nachgedacht und auch diese Vergebung, diese Gnade so noch nicht gehört. In beiden Fällen möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen, wenn du das möchtest. Eine Entscheidung zu treffen, Jesus, Gott, ganz neu wieder als deinen größten Schatz in deinem Leben zu etablieren. Diese Entscheidung beinhaltet, dass du umkehrst von deinem alten Leben, dass du Buße tust über deine Schuld, über deine Fehler, die du begangen hast in deinem Leben. Und sie bedeutet ein neues Leben mit Jesus. Dass nicht mehr ich der Herr über mein Leben bin, sondern Jesus der Herr über mein Leben. Weil er kennt mich eh viel besser, als ich mich kenne. Und er weiß, was ich wirklich brauche und was mir gut tut. Und während alle Augen geschlossen sind und ich würde wünschen, mir, für, wenn du diese Entscheidung triffst, für dich zu beten. Und damit ich weiß, wen ich in dieses Gebet mit einschließen darf. Und vielleicht auch als äußerlicher Ausdruck dieser Entscheidung darfst du, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, darfst du die Hand kurz heben. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder ganz neu. Vielen, vielen Dank. Der Himmel jubelt über diese Entscheidungen. Es sind die besten Entscheidungen, die beste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. Du darfst die Hand wieder runternehmen. Jesus, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist, Herr. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr. Du kennst all die Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen worden sind, Herr. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du hineinkommst in die Herzen. Dass du ganz neu das Leben erfüllst und dass du ganz neue Priorität in ihrem Leben hast und dass du der größte Schatz in dem Leben bist, dass du dich ganz neu zeigst und uns offenbarst, was diese Gnade bedeutet. Herr, ich möchte dich bitten, dass du sie auf ihrem Weg begleitest, dass du uns auf dem Weg begleitest, dir nachzufolgen, Herr. In all den Entscheidungen, in all den Wegen, in all den Schwierigkeiten, die da auch auf uns zukommen, dass du, Heiliger Geist, Gnade schenkst und uns Kraft schenkst in jeder Situation. Danke für diese wundervollen Entscheidungen heute Morgen. Danke, Jesus, dass wir unser Leben dir in deine Hände anvertrauen dürfen, Herr. Bei dir sind wir sicher aufbewahrt. Die beste Zukunft, sie liegt vor uns, Herr. Schenk du uns immer wieder neu diese Freude und diese Offenbarung und Erkenntnis darüber. In dir haben wir die allergrößte Liebe gefunden. In Jesu Namen. Amen.